Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast, auf die ich mich lange gefreut habe, weil Special Guest heute hier, seines Zeichens Social Media Gott, Bestseller Autor, auf allen Bühnen der Marketingwelt zu Hause. Und ihr kennt ihn vielleicht unter Einfach Dan. Im Ausweis steht wahrscheinlich noch Daniel Zoll. Willkommen, Dan.
Im Ausweis steht sogar Daniel Manfred Zoll.
Oh.
Ja, ist mein zweiter Name. Da bin ich auch sehr stolz drauf. So stolz, dass ich ihn sogar als Abkürzung mit in meinen LinkedIn-Namen mit rein habe, als Daniel M. Zoll, weil hört sich nobel an. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Und ja, auf allen Bühnen unterwegs, inklusive Adscamp.
Ja, richtig.
Also, es kann nicht so scheiße gewesen sein. Ihr habt mich, glaube ich, 2 Jahre nacheinander bei euch
spielen. Ja, weil es geil ist.
Ja, ey, ich freue mich auch immer tierisch so. Es ist irgendwie der Klein wär jetzt untertrieben, aber es ist trotzdem, es ist eine überschaubare, schöne Runde mit tollen Gästinnen.
Ja, das ist jetzt aber auch schon ein paar Monate leider wieder hin.
Ja.
Oder her. Und natürlich ein paar Monate hin bis zum nächsten. Für alle, die es interessiert, hups, verpasst, aber nächstes Mal nicht. Tickets gibt's jetzt seit wenigen Tagen wieder fürs nächste Adscamp im September in Köln und damit endet dieser Werbetrack.
Du, ich glaube, ihr braucht, also ich weiß ja nicht, musst du mir sagen, aber braucht ihr überhaupt Werbung? Reicht es bei euch? Ist es nicht bei euch einfach nur eine Ankündigung und die Dinger gehen weg, die Tickets? Oder braucht ihr viel Werbung? Ich weiß es nicht.
Ja, viel ist relativ, aber also du siehst schon, dass es halt eine enorme Menge an Leuten gibt, die einfach nicht warten auf Agenda oder sonst was da und sagen, oh, ist wieder da, klick, will ich haben. Ja. Das ist schon geil. Aber du hast ja trotzdem immer ein bisschen Fluktuation. Ist ja auch schön, wenn du nochmal neue Leute ranziehst, die vielleicht bisher nicht dabei waren. Und ein bisschen Wechsel muss ja auch sein.
Ja, ich mag das auch. Also ohne jetzt, dass dieser Werbeblock hier in die Länge gezogen wird, aber ihr, also wie gesagt, ich verfolge das jetzt nicht seit 10 oder 12 Jahren, aber so wie es aufbaut, auch wie sich jetzt von vorletztem zu letztem Jahr verändert hat, so in der Location, welche Räume ihr nutzt, wie ihr halt auch irgendwie darauf reagiert, wie Sessions funktionieren oder nicht, wird irgendwas größer gemacht, kleiner gemacht, irgendwie spezieller, was weiß ich was gemacht, und das finde ich schon schön.
Ja.
Ist doch super, dass man auch mal ein Kompliment bekommt, oder?
Ja. Es ist viel besser, als wenn man es selbst sagen muss.
Ja, jetzt muss nur noch jemand diesen Podcast hören und das dann da auch mitbekommen, dass ich hier ein Kompliment rausgeschossen habe. Ansonsten werde ich das dann in dem LinkedIn-Post, den ich, um diesen Podcast zu bewerben, mache, dann einfach auch noch fallen lassen.
Wundervoll. Ich freue mich. Es ist, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen her und seitdem haben wir gerade schon bei diesem sehr kurzen Vorgespräch gemerkt, ist einiges passiert wieder. In der großen Social-Media-Welt.
Ja, total. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt und wie aktuell das noch alles ist, aber hier diese ganze TikTok ist am Start und dann ist es wieder, oder ist er nicht am Start und dann ist es wieder am Start und dann kommt plötzlich Instagram um die Ecke und macht irgendwelche eigenen Editierungs-Apps und alle schneiden mit CapCut und sind dann abgefuckt, dass CapCut mittlerweile recht viel sich bezahlen lässt. Also es ist schon einiges passiert, ja.
Ja, lass uns doch mal mit dem letzten Thema einsteigen, weil das ist ja so ein bisschen auch Tool der Wahl für dich jetzt in vielen Fällen gewesen. Ja. Aber das, was du auch allen Leuten immer gezeigt hast, hier so geht das, oder auf LinkedIn sieht man es auch immer noch, hier so funktioniert das. Sehr hands-on, finde ich total geil. Okay. Aber klar, ne, die App hat sich jetzt auch gewandelt, auch eben mit Blick darauf, was der Invest ist.
Ja, also ich meine, es ist ja auch verständlich. Also ich meine, CapCut an sich ein wunderbares Schneidetool, sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop, für Teams, für Leute, die alleine unterwegs sind, hat seine Beschränkungen, ja, und im professionellen Umfeld ist es wohl nicht die beste Wahl. Muss man auch mal sagen, also mit professionellem Umfeld meine ich, du bist eine Produktion, Videoproduktion und möchtest noch mehr selbst bestimmen können. Ja. Aber ansonsten ist CapCut natürlich schon eine sehr, sehr feine App und durch die Nutzung, also am Ende des Tages, Alexander, du weißt es ja selbst, irgendwann wenn alle was nutzen und es super cool ist und dann wird es halt irgendwann was kosten. Aber das ist schon so ein bisschen nervig. Also auch wenn du so wie ich Tutorials machst, so zum Thema CapCut und merkst du nicht mal mehr automatische Untertitel, kannst du die ganze Zeit kostenfrei nutzen. So, dann gibt es ja immer solche Sachen. Du hast eine kostenlose Version, dann kannst du zweimal im Monat oder sowas kostenlos automatische Untertitel machen. Dann wird's schon schwierig, ohne die Leute in irgendein Abo reinzuzwingen oder rein zu inspirieren, in meinem Fall, Dinge zeigen zu können. Und das ist schon so ein bisschen nervig, aber das ist der normale Lauf der Dinge. Und wenn es die Leute dann vielleicht nicht mehr nutzen, gibt's andere Modelle oder andere Apps oder alle benutzen es trotzdem. Also von dem her, und es gibt ja auch immer noch Alternativen und man muss ja auch nicht auf bezahlte Sachen zurückgreifen. Man kann die meisten Sachen natürlich auch manuell machen, aber viele Automatisierungen oder auch KI-Möglichkeiten innerhalb der App werden halt über kurz oder lang was kosten, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist.
Ja, also entweder du zahlst für das Produkt oder wie es so schön heißt, oder du bist das Produkt.
Ja, genau.
Und ich finde immer noch, also der Investor, der dahinter steht, du hast schon gesagt, das ist jetzt kein, wenn du eine Produktionsfirma bist, dann nutzt du andere Dinge. Dann ist es ja auch nur.
Das kostet ja auch.
Erwartest du eine andere Wertschöpfung natürlich auch, andere Möglichkeiten dahinter. Aber was ich ja an der Software geil finde, ist, dass es so eine niedrige Einstiegshürde hat. Und den Preispunkt jetzt finde ich jetzt auch nicht hoch. Also wenn du sagst, das ist nicht Hobby, sondern du machst das schon in dem professionellen, du nutzt die Inhalte, die du erstellst, in einem professionellen Kontext.
Genau, um Geld zu verdienen. Ja, ob das jetzt irgendwie in einer großen Firma oder sonst wie was ist, sondern halt um damit irgendwas Unternehmerisches zu verfolgen.
Genau, und dann ist das halt immer noch ein minimaler Invest. Sorry.
Ja, also ich meine, ich glaube, die kleinste Version, ich müsste jetzt reingucken, will aber jetzt das Handy nicht aus dem Flugmodus rausnehmen, sonst habe ich hier manchmal so eine Störung, so eine Mobilfunkstörung hier im Ton. Glaube ich, ein 10er oder 11 Euro und dann, da ist es aber auch noch ein bisschen beschränkt, aber für einen 20 im Monat bist du auf jeden Fall dabei und kannst eigentlich alles machen, was du willst. Sie implementieren ja auch kluge Sachen. Also ich habe es jetzt gerade gesehen, wir machen ja auch Videos, vielleicht auch das nochmal, um meine Eigenwerbung zu machen. Ich mache doch jetzt auch hier so Videoagentur seit letztem Jahr, genau. Wir produzieren ja auch Videos für Kunden und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch so Freigabeschleifen, ne? Also etwas wohin schicken, Leute können drüber gucken. Wir nutzen da Frame.io, was es auch teilweise in der Adobe Creative Cloud dazu gibt, aber leider jetzt mittlerweile nur noch bis 2 GB, glaube ich, Speicherplatz. Das kann also schnell irgendwie vorbei sein. Da musst du doch dafür bezahlen und CapCut hat jetzt auch so eine Funktion, die sie ausgerollt haben, dass du quasi andere Leute drüber gucken lassen kannst. Ich habe die selbst noch nicht probiert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich habe damit gearbeitet, das ist grandios. Aber so vom Gedanken her, um als Team da auch dran zu arbeiten, sind das durchaus brauchbare Möglichkeiten innerhalb der App. Und das ist ja auch mal schön. Manche Apps entwickeln sich ja in Richtungen, wo man sich denkt, ja, wer zum Teufel braucht das jetzt? Ja. Genauso wie die Leute sagen, wer zum Teufel braucht jetzt einen hochformatigen Profilfeed bei Instagram, der nicht mehr quadratisch ist? So. Aber so ist das halt. Das sind Entwicklungen und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen schade um CapCut, aber trotz alledem, wie gesagt, du kannst doch nicht erwarten, dass du ständig alles umsonst oder kostenlos bekommst. Aber ja, für mich aus meiner Tutorial-Sicht nervt es manchmal, weil die Leute sagen, ja, aber ich kann das nicht machen, dafür muss ich bezahlen. Und ich möchte den Leuten natürlich eigentlich irgendwas zeigen, was alle machen können. Und naja, mal gucken, wie sich es auch entwickelt jetzt mit Instagram, die jetzt auch so eine App rausbringen wollen. Und dann schauen wir mal, ob das was kostet.
Ja, also ich verstehe den Punkt. Ich find das mit dem Pricing absolut unkritisch. Einfach auch, weil es ist ein niedriger Preispunkt, der am Ende dahinter steht für so eine Software. Bei allem, was mit KI-Funktionalitäten tatsächlich zu tun hat, ist es natürlich auch immer für den Anbieter ein Thema, weil Rechenkapazitäten sind crazy teuer, die man dann da am Ende hat. Bei dem Volumen, weil das ist ja eine unfassbare Verbreitung. Also habe jetzt kein Mitgefühl, aber das ist natürlich ein anderer Invest auch auf der anderen Seite. Und ich meine, die ganze Zeit diskutieren wir darüber, es müssten eigentlich mehr Unternehmen, mehr Menschen müssten sich bewegen, müssten ein Bewegtbild machen. So, und das ist ja schon eine niedrige Einstiegshürde, die du hast. Auf der anderen Seite ist halt so dieser kleine Anreiz, die Software kostet was, finde ich, ist halt immer so ein bisschen, so, weißt du, so wie das Fitnessstudio, du zahlst ja dafür, dann mach auch mal was.
Ja, vielleicht, das stimmt. Dann
wird es ja nochmal.
Aber viele zahlen auch dafür und machen trotzdem nichts. Also,
ja, das ist beim Fitnessstudio auch so.
Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich fand es auch, wie gesagt, jetzt dann auch einen spannenden Move von Instagram, besonders jetzt so irgendwie genau an dem Tag, als der TikTok-Bann da mal kurz Realität wurde in Amerika, dann damit rauszugehen und zu sagen, hey, wir haben jetzt auch eine Schneide-App namens Edits und die soll dann kommen. Ich bin gespannt. Du, kurz ja im Vorgespräch auch schon gesagt, ich hoffe ja immer, dass die Funktionalitäten aus den externen Apps, sowohl CapCut von ByteDance und TikTok, als auch jetzt dann Edits von Instagram, vielleicht auch dafür sorgen, dass diese Funktionen dann auch in der App stattfinden und man vielleicht immer weniger so eine externe App braucht. Zumindest, wenn man jetzt auf einer Plattform für eine Plattform schneiden will und so. Es gibt ja immer Vorteile von externen Apps, also die jetzt nicht in, oder Schneidetools, die jetzt nicht innerhalb der Plattform stattfinden. Aber ja, bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und, ich werde es auf jeden Fall abchecken. Und vielleicht bin ich dann nicht mehr CapCut Dan, sondern Edits Dan.
Oh ja.
Ich nenne mich dann Edits Best. Dan Edits Best. Best. Ja, genau. Ja. Schlechtes Wortspiel dafür. Erschieß mich bitte. Ja.
dazu müssen wir nochmal sagen, also auch wenn der Termin noch nicht ganz klar ist, nein, die App ist noch nicht da.
Ne? Nein. Also es ist, glaube ich, angekündigt für Februar. Mal gucken, wann es rauskommt. Ansonsten gleich mal checken einfach, wenn du davon noch nichts gehört hast, im App Store oder auch für Android, ob es denn schon da ist und dann gleich mal ausprobieren.
Wird im App Store erscheinen, Edits, noch suchst du und findest es nicht.
Ja.
Bin auch sehr gespannt, also in guter Tradition, die Instagram bzw. Meta jetzt ja aufgezeigt hat, würde ich davon ausgehen, dass es vielleicht einen ähnlichen Funktionsumfang hat und ganz gut inspiriert ist von Produkten, die bereits im Markt sind.
Aber das ist ja auch fair.
Ja, voll.
Also das hatten wir auch letztens wieder, als es um Content ging. Es ist etwas komplett Neues zu machen, ist auch immer gefährlich. Ne? Also wenn es schon etwas gibt, also es bietet Chancen und so, aber man muss schon immer gucken, ob man nicht vielleicht etwas nehmen kann, was es schon gibt und das besser oder schöner, schneller, wie auch immer, zugänglicher machen kann. Aber ja, was sollten sie jetzt auch da groß erfinden an der Front so? Also es würde schon mal reichen, weißt du, manche Anbieter sind ja auch da irgendwie ganz cool, dass die Sachen, die es halt so von 15 verschiedenen Anbietern gibt, mal in einer Sache gesammelt wird. Also ich meine, das war allein schon damals bei irgendwelchen Free-Now-Apps, wo man dann endlich sagen konnte, okay, ich brauche jetzt nicht irgendwie den Tierroller darüber mieten, das Taxi darüber und das Miles-Auto darüber, sondern ich habe es in einer App und das kann auch schon immer spannend sein. Das finde ich zum Beispiel, wenn man sich so Canva mal anguckt und so, und auch das ist im professionellen Umfeld häufig nicht gern gesehen, muss man auch mal sagen, warum auch immer, wenn du damit schnell und gut arbeiten kannst, ist es doch fair, das zu nutzen, aber jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Datenschutzsachen, wo ich mich wirklich nicht mit auskenne und mich auch nicht da zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, finden es manche halt einfach so, nee, also mit Canva machen wir nicht, weil sie halt denken, okay, das ist so ein Allerweltstool. Will mich jetzt aber auch gar nicht für Canva aussprechen, aber das sind halt so Tools, die auch immer wieder so KI-Funktionen einfach implementieren und das finde ich halt recht spannend, bevor du halt 17 verschiedene Sachen immer nutzen musst, um eine Sache zu machen.
So. Ja, ich mag Canva oder vergleichbare Tools, ist eigentlich ist egal was.
Ja, also Adobe, WordPress
oder was weiß ich. Ja, aber weil es halt diese Einstiegshürde, sowohl bei, auch, das gilt ja nicht nur für Einzelpersonen oder Kleinunternehmen, das gilt auch für größere Unternehmen, halt reduziert. Und wo man dann eben nicht sagt, wo am Ende nicht die Wette ist, wir haben ein Content-Piece gemacht, das muss jetzt dieses Jahr aber auch laufen, wenn du nicht viel weißt, sondern wo du sagen kannst, du kannst ohne großen Aufwand einfach viel mehr probieren, viel mehr auch mit wenig Aufwand produzieren und am Ende die Produktionsqualität, die du mit einer professionellen Lösung am Ende hinbekommst. Natürlich kann das am Ende nochmal über das Thema Wertigkeit in irgendeiner Form gehen, aber die ganzen Schritte davor, die richtige Aussage zu finden, den richtigen visuellen Stil grundsätzlich überhaupt zu entdecken, wie sieht die Story aus und so weiter. Ne, das sind ja viele, viele Versuche normalerweise.
Also, ja, und ich würde auch behaupten, so für Leute wie dich und wie mich und auch andere in jedem Corporate Influencer Programm, also alle, die für ihr Unternehmen, ihre Marke selbst irgendwie als Einzelperson rausgehen, nicht alle haben alle Skills.
Nee.
Also ich bin ein wahnsinnig schlechter Grafiker. Digga, ich bin wirklich schlecht da drin. Ich bin froh, wenn es irgendwelche, ich habe ein Gefühl vielleicht so ein bisschen, aber ich liebe es, wenn es irgendwelche Vorlagen gibt, an denen ich basteln kann, wo ich zumindest einen Impuls bekomme. So, das macht mir auch zum Beispiel meine LinkedIn-Arbeit dann einfacher. Also ich habe kein Problem damit, ein Video zu drehen und zu schneiden. Aber wenn es dann darum geht, mach doch mal ein Cheat-Sheet, eine Infografik. Digga, das ist nicht meine Baustelle. Da tue ich mir richtig schwer und irgendwie sieht das alles immer so grottig aus. Und da ist es natürlich schon schön, wenn man irgendwie mit so einem Tool arbeiten kann, die selbst, also jetzt nicht, weil so, aber im ersten Moment hat mich das ein bisschen geflasht, solche KI-Tools wie Gamma zum Beispiel, wo du dann irgendwie einen Text reinmachst und dann macht es dir da draußen eine Präsentation und sorgt dafür, dass das Ganze halt auch irgendwie noch cool aussieht. Wenn du jetzt nicht in einem Umfeld bist, wo das alle nutzen, fällt es vielleicht auch nicht so sehr auf, außer du hast halt dieses Watermark dann noch mit drauf und so beim Runterladen. Aber das finde ich dann schon hilfreich und auch für Leute wie mich, wo man vielleicht denkt, okay, dann fällt es einfacher oder sonst wie was. Es gibt einfach Dinge, die brauchen bei mir dann auch ewig. Ich könnte es schon irgendwie hinbekommen, aber da lass mir schon gerne helfen.
Ja, ist so eine, also ist eine krasse Demokratisierung des Zugangs einfach, um sowas zu machen, wo du dann eben auch und dadurch, wie gesagt, eigentlich müssen sind alle in die Lage versetzt worden durch diese Anbieter, erstens natürlich mehr zu produzieren und eigentlich auch viel mehr herauszufinden. Wir reden ja von Sachen, die sollten Kunden oder Zielgruppen interessieren und diese im stillen Kämmerlein mal überlegt, wie genau ist denn diese Persona, bla bla bla, und dann machst du was dafür, eine Wette, und entweder triffst du oder nicht, und du kannst es halt viel, viel kleinschrittiger machen. Es ist so viel einfacher geworden. Ich bin ja in derselben Situation wie du. Mein Grafikskill ist irgendwie auf einer Minusskala angegeben. Das heißt, ich könnte auch was Gutes ruinieren.
Ja.
Nur durch Ansehen.
Ja.
Aber ich komme ja auch noch aus einer Zeit. Die einzige Möglichkeit, als ich mich das erste Mal im Digitalen getummelt habe, hat die Firma Photoshop angeschafft. Das ist ja, wir reden von Jahrzehnten her.
Ja.
Und dann mussten alle, also auch Menschen wie ich, irgendwie damit umgehen. Das heißt, irgendwie fester Plan, bitte ändere nichts an den Laufweiten, bitte ändere nichts daran, bitte ändere nichts daran. Und verstehst du das endlich mit den Ebenen, bla bla bla. Es sieht halt trotzdem, da kannst du mir geben, was du willst, sieht hinterher aus, als wäre es hingefallen.
Ja, ich komme da darauf auch nicht klar. Also das ist mir dann auch oft, fehlt mir vielleicht auch die Geduld, da fehlt mir auch die Lust an vielen Sachen, und genau dafür ist es sehr schön, wenn man solche Apps hat, und wir hoffen einfach mal, dass das weiterhin so bleibt und wir immer irgendwo eine kostenlose Version vielleicht auch haben, falls wir nicht den 20 ausgeben wollen, was aber auch an sich gar nicht schlimm wäre, wie du es auch schon gesagt hast, wenn man das wirklich unternehmerisch nutzt, so dann ist das auch nicht so, so teuer an der Stelle. Das
sind vier Kaffee im Monat in der Großstadt jetzt.
Ja, genau. Ja, vielleicht nicht mal. Also ja. Kommt darauf an. Also wenn du einfach nur einen Kaffee bestellst.
Ja, ja.
Also wirklich, und ich rede dann von, du gehst hin und sagst, ein Kaffee bitte. Nicht, kein fancy Ding so, sondern wirklich einen Kaffee. Ja, weil wenn Leute sich heutzutage einen Kaffee holen, ist das im seltensten Fall einfach ein Kaffee, wie es zum Beispiel meine Großmutter verstehen würde. Aber weil du es auch gerade gesagt hast, mit dem ganzen, man macht schneller, man macht mehr, man kann besser testen. Ich finde das teilweise schon ein bisschen schwierig. Also jetzt, seit wir das auch für Kunden machen, und wenn du es natürlich in Zusammenarbeit mit einer Agentur machst, du kennst es wahrscheinlich auch, also außer eure Kunden haben immer unendlich Budget, aber es gibt immer irgendwo eine Grenze. Ich hatte da letztens auch irgendwie ein schönes Zitat gehört, und ich habe das mal auf Social Media irgendwie so aus dem Unternehmerischen auf Social Media umgemünzt, und da hieß es eben sowas wie, Social Media ist eigentlich, also eine gute Social Media Strategie bedeutet, den klugen Umgang mit begrenzten Ressourcen bei unbegrenzten Möglichkeiten.
Okay.
Das ist ja an sich, ist es so, du kannst ja alles machen, das ist ja auch immer die Frage, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ja, Alexander, was können wir denn machen? Aber die Ressourcen spielen eben eine Rolle. Du hast nicht unendlich viele Ressourcen, aber unendlich viele Möglichkeiten. Und um auf dieses Ressourcenthema zurückzukommen, manchmal reicht es gar nicht aus, dass wir so viel testen können. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie den teuersten Scheiß mache oder sonst wie was, aber wenn du es natürlich auslagerst und jetzt nicht das große Glück hast, dass du ein Inhouse-Team hast, was wirklich, also was auch Ressourcen kostet, dass du drei Leute einstellen kannst, die sich halt um die Social-Media-Kanäle kümmern und nicht noch nebenbei um Newsletter und irgendwelche Customer-Relationship-Management-Systeme oder was weiß ich was, dann kann man gar nicht so häufig testen, wie man gerne testen würde. Ich meine, bei euch ist das vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ihr nutzt wahrscheinlich dann viele KI-Möglichkeiten, um verschiedene Creatives zu machen oder sowas. Also ihr könnt es wahrscheinlich einfacher noch mehr testen im Performance-Marketing, oder berichtige mich, als es bei mir jetzt der Fall ist, wo wir so einzelne Assets machen.
Ja, es ist tatsächlich, also, ne, um es einmal, es macht natürlich einen Unterschied, willst du das Ganze irgendwie organisch distribuieren oder willst du es irgendwie im Rahmen von einer bezahlten Kampagne machen? Und auch dann gilt es natürlich, bloß weil du Geld dafür ausgibst, heißt das nicht, du kannst alles testen. Erstmal kurz gesagt, testen im Unterschied, ich mag den Begriff testen, ich hasse den Begriff ausprobieren. Weil testen impliziert, dass wir eine Idee haben, was wir erreichen wollen, ja, warum das passieren soll. Und ausprobieren, ja, ist ist was anderes, ne? Also habe ich halt mal gemacht.
Verstehe, ne? Ich, verstehe ich.
So.
Guter Punkt.
Und ein Test ist, es gibt halt auch einen Grund, warum es funktionieren könnte. Also ich kann jetzt vom sechsstöckigen Gebäude springen und sagen, ist ein Test, ob ich unten heil ankomme, aber es ist sehr unwahrscheinlich, das würde ich jetzt nicht als Test bezeichnen, ja?
Also dann ausprobieren sagen, an der Stelle, ja?
Ja, das wäre, ja. Und das nennt sich dann wahrscheinlich, das hat was mit Darwin zu tun.
Ja. Ich.
So. Auf der anderen Seite ist es ja eine Frage, damit ich belegen kann, hat das was gebracht? Also das, was ich erhofft habe oder nicht, muss ich halt eine bestimmte Menge an Kontaktpunkten ja generieren, damit ich sehe, gibt es die Reaktion, ob es Käufe sind, ob es nur, ob es Engagement ist, ist mir egal, sondern ich brauche ja eine bestimmte Menge, damit das signifikant ist. Und das hängt halt im Kontext mit, in dem Fall mit Geld. Also wir können sicherlich mehr testen, aber wir setzen es halt kalkulatorisch direkt ins Verhältnis, wie viel Budget steht zur Verfügung, um was zu erreichen. Und dann musst du ja auch noch sagen, nicht alles bekommt gleich viel Geld. Was ist sozusagen minimal, was du ausgeben musst für so ein Asset an Budget, damit das überhaupt irgendwie die Chance hat, Traction zu bekommen? Und wie viel geht dann sozusagen on average auf so ein Asset? Und wie viel geht auf die vielleicht 7%, wenn es hochkommt, tolle Performer? Und das hilft schon ganz gut, weil dann muss man auch sagen, nee, Leute, wir müssen jetzt hier nicht ultra viel mehr produzieren. Wir haben gar nicht das Budget, damit das irgendwie Sinn macht, das zu testen. Oder man muss sagen, Leute, wir haben eigentlich zu viel Budget. Wir könnten mehr testen, weil wir haben jetzt hier für jedes Asset immer 500 Euro in der Ausspielung bei einer begrenzten Kampagne. So viel brauchen wir niemals, um Signifikanz herzustellen. Also da hätten wir mehr Möglichkeiten. Ne? Also das kann man für sich ja verformeln. Und dann kann man sagen, hey, damit wir hier das Optimum rausholen, brauchen wir eigentlich Menge X oder können wir uns Menge X leisten, und damit diese Kampagne gut läuft. Aber es hängt, Ressourcen sind ja Produktionsressourcen, aber sind ja eben auch budgetäre Mittel, die dann dahinter stehen, damit du in ein vernünftiges Verhältnis kommst. Weil die Assets, ob du sie in-house machst oder extern vergibst, kosten ja Geld. Es macht ja keinen Sinn am Ende, wenn du sagst, ich mache jetzt hier das Monster-Asset und das hat keiner gesehen. Ist ja egal, ob es organisch distribuiert ist oder nicht. Das ist ja ein ganz häufiges Thema, dass Firmen, aus meiner Sicht, du siehst es wahrscheinlich vielleicht noch anders, dass Firmen dann meinetwegen auch einen externen Dienstleister beauftragen und dann sind da 50.000 Euro für ein Video rausgegangen und dann Möglichkeiten, das zu distribuieren, praktisch nichts. Es ist, als hätten die in ihrer Garage einen Maybach von Hand gebaut und würden sagen, nee, für Sprit haben wir nichts mehr. Den sieht
Oder kann. Lassen das Tor zu.
Ja, das ist so, ne? Und da, du musst das ja irgendwie ins Verhältnis setzen. Was hat dich der Kontaktpunkt gekostet? Und dann hast du sowohl Mediakosten wie eben Produktionskosten eigentlich da, um das Ganze zu sehen.
Da gibt's ja auch so verschiedene, also was schlagt ihr da immer so vor? Also man liest ja verschiedene Sachen, ja. Also die eine Performance-Agentur sagt, da musst mindestens 5-mal so viel Budget draufklatschen an Media, wie du als Produktion hast. Andere sagen vielleicht nur 3-mal. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, ey, das wäre schon cool? Also ich meine, ist natürlich auch immer abhängig davon, wenn du jetzt bei der Produktion schon ganz viele Budget quasi ausgegeben hast, um Creatorin oder Influencerin reinzupacken und dadurch quasi die Performance auch schon ein bisschen beeinflusst und so, das ist ja was anderes. Das ist ja wie wenn ich einen Blockbuster mache, auch da mache ich natürlich Werbung für, aber wenn halt ein Schauspieler mit drin ist, der halt gut funktioniert, dann ist die Chance halt auch hoch, dass es mit weniger Werbung funktioniert. Gibt es da irgendwas, wo du sagst,
Es ist aus folgendem Grund schwierig. Ich würde eigentlich nicht an der Stelle anfangen zu rechnen, sondern ich würde anfangen zu rechnen, wir wollen ja im Markt was erreichen, ne? Also wir wollen ja entweder eine bestimmte Menge an Leuten überzeugen oder erreichen, um irgendwie eine Conversion im Kopf zu erzielen. Das sind ja nicht alles E-Com-Cases, ne? So, und daraus ergibt sich eigentlich sozusagen der Media-Bedarf. Ne? Also wie viel Geld, wenn wir es so machen, wenn wir skalierbar machen wollen, organisch ist ja ein bisschen mehr, ist ja mehr Glückssache, ob wir dann genau in der Zielgruppe landen und so weiter, ergibt sich, hey, wir wollen, keine Ahnung, ich sage Hausnummer, wir wollen 40% der Zielgruppe, die erreichbar ist, in der Frequenz von 2,5-mal im Monat erreichen. So beim CPM von X ergibt sich daraus im Prinzip so ein Mediabedarf. Dann ergibt sich daraus ja
noch was, was übrig bleibt für das eigentliche Asset.
Nee, so ich das nicht sehe. Ja. Aber am Ende musst du halt sagen, hey, das ist das, was es jetzt einfach, das sind einfach sozusagen die Spritkosten, damit wir unsere Strecke fahren können. Punkt. So. Und jetzt hast du ja eigentlich den Business Case, und das ist halt das, was du sagen, was ist es uns wert, am Ende auch das Ganze zu machen? Und also du siehst halt ganz grobes Missverhältnis wäre jetzt, du gibst das Fünffache für die Produktion aus als für die Distribution, also eben kein Sprit mehr im Tank. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt irgendwie 5% für die Asset-Produktion ausgegeben, 95% fürs Media, dann wäre aus meiner Sicht schon rein quantitativ wahrscheinlich zu wenig getestet worden und qualitativ muss man auch sagen, dann reden wir wahrscheinlich über relevante Budgets, muss man sagen, dass du mutmaßlich niemals in die Produktionsqualität, formuliere ich jetzt auch mal so, ja, ob der jetzt über die Kreativität oder über den Produktionsstandard entstanden ist, aber dann hast du sehr wenig investiert. Also es wäre, für mich sind die Produktionskosten overall irgendwo in einem schon zweistelligen Prozentbereich von Media, aber sie liegen gemeinhin unter dem Media, weil du ansonsten, wenn du es einfach runterrechnest, am Ende ist ja die Frage, wie viele Kontaktpunkte müssen wir zu welchem Preis machen? Dann hast du die Mediakosten und die Produktionskosten, rechnest du auf die einzelnen Kontaktpunkte runter und dann hast du plötzlich also einen für die Firma tatsächlich relevanten CPM. Was hat es mich gekostet, das alles zu erreichen? Und das ist ja die wirtschaftliche Kalkulation, die du als Werbetreibender machen musst und zu sagen, hier, wir haben 100, es hat uns 5 € gekostet, jeweils eine richtige Person zu erreichen. Davon sind 3,20 € für Media und 2,80 € für die Produktion draufgegangen. Kannst du schlecht pauschalisieren, finde ich.
Ich werde ja häufig in Podcasts eingeladen, damit Leute von mir sowas hören, aber ich höre dir gerade ganz gern zu und will ja auch was hier lernen. Ich hoffe, du hast das nicht schon 1000 Mal im Podcast erzählt oder andere Gäste von dir haben das erzählt. Aber okay, ich habe dann hier so zum einen, was gebe ich für die Produktion aus, was gebe ich so für die Leute aus, die ich erreichen möchte, also an Mediabudget und ist dann auch immer noch fest eingerechnet. Ich bekomme hier Beratungsgespräche. Also ich will nicht ins Performance-Marketing gehen. Ja, das ist schon mal eine Sache. Aber mich interessiert das. So für Befragungen, Marktforschung und sonst was hinten dran, weil das ist ja auch oft nochmal wichtig, weil es nur jemanden erreicht zu haben, ist auch schon fein, wenn sich jemand damit zufrieden gibt. Aber die Qualität der Erreichung ist ja auch nochmal, also
ja, genau. Also du willst ja am Ende irgendwie eine Belegbarkeit, hat das was gebracht? Ne? Und das betrifft ja dann sowohl, haben wir die richtigen erreicht, die richtigen Frequenz, wie eben haben die Assets, also haben die Werbemittel oder eben der Content, den wir produziert haben, das erzielt, was wir erreichen wollen. Und jetzt hast du, würde ich grundsätzlich zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine sind die halt harte Conversions haben. Das ist aus meiner Sicht eine unzureichende Messung, aber nachvollziehbar, hast du Dinge verkauft, wenn es was zum Verkaufen ist. Für diese ganzen Marken, wir vertreten ja auch einige davon, die aber zum Beispiel im Bereich FMCG sind, also so vielleicht nicht direkt abverkaufen, Lebensmittel, Getränke, whatever, ne? Sondern die also nicht digital verkaufen, sondern die Markeneffekte erzielen wollen.
Wo halt jemand in den Laden geht und sich eine Gurke holt.
Genau. Du willst das Marketingbudget auf Social ja trotzdem nicht einfach raushauen und sagen, wir hoffen das Beste, sondern du willst eine Belebbarkeit schaffen. Das ist ja das, was du gerade sagst. Und es bieten sich eigentlich auf allen den Plattformen, über die wir dann sprechen, eben Studien an. Studien im Unterschied zu, hey, wie ist eigentlich die Engagement-Rate, die ja Algorithmus getriggert ist, die sagt dir eigentlich nicht viel. Und diese Studien, die du machen kannst, die normalerweise eben eigentlich nur daran gekoppelt sind, dass du ein bestimmtes Media-Budget ausgibst, damit sie Signifikanz erreichen können, sind halt ganz klassische Befragungen. Das heißt, Zielgruppe 1 und eine gleichgeartete Kontrollgruppe, 5% oder so. Und nach der Ausspielung kriegen die Befragungen. So, also einfachster Weg, wenn du nicht irgendwie über GfK oder sowas die Riesenbefragung machen kannst, weil du zufällig 5 Millionen gefunden hast.
Ja.
Und dann hast du halt tatsächlich objektive Messbarkeit, weil beide werden gefragt, erinnerst du dich an etwas von dieser Marke gesehen zu haben? Und dadurch, dass es eben mit einer Kontrollgruppe ist, kannst du das sehen. Du kannst eben auch dann Dinge befragen, ändert sich dein Kaufverhalten? Also hast du deine Kaufaffinität, ja? Hat sich das verändert? Du hast die Möglichkeit, je nach Plattform ein bisschen unterschiedliche Fragen eben zu platzieren. Und weil das eben in einem großen Volumen ist, hast du am Ende eine statistische Signifikanz, wo du sagen kannst, hey, wir haben hier zwei Zielgruppen, wir haben unsere Zielgruppe hier gehabt, wir haben ihnen die coolen Assets, die der gemacht hat, hier gezeigt und wir haben eine Kontrollgruppe befragt, die gleich geartet ist. Und hinterher haben die, die hier Dans Tanzvideo gesehen haben, haben mit einem Uplift von 15% gesagt, jetzt mache ich seinen Tanzkurs. So, oder ich will den machen, auch wenn sie nicht digital abgeschlossen haben, aber ich bin eher geneigt oder ich will diesen Tanzkurs empfehlen oder whatever, ist ja gerade egal. Aber dann bist du halt in einer tatsächlichen Überprüfbarkeit und das hat, und da siehst du auch deutliche Effekte von, wie Assets gebaut sind. Wir hatten ja, beim AdsCamp war auch noch eine Diskussion, zum Beispiel, du erinnerst dich ganz am Ende der Runde, muss das Logo drauf oder nicht, ja, oder ja, ist es ja, scheißegal. So. Und ein Case noch mal erzählt, das war, ist nicht so, als würde ich sagen, das Logo muss jetzt irgendwie vorne weggeknallt werden bei allem und so weiter, aber nur mal als Effekt mit Studie gemessen. Kunde, Markteinführung, mit mehr Aufwand produziertes Videoasset, also mit Statisten, bla bla bla, war eigentlich nicht schlecht und so weiter zur Markteinführung. Aber was am Ende passiert ist, ist, dass das Logo und was die Marke eigentlich erklärt, also wo nochmal klar war, das ist die Marke, ist irgendwie am Ende erschienen des Videos. Mhm. Ja. Und dann alternativ dazu, technisch auch ein Video, aber eigentlich eine Slideshow, ja, Logo von drauf geknallt und du siehst, du hast womöglich keine Änderung jetzt im Verhalten, was ja wichtig ist, wie stehst du zu der Marke, aber die Markenerinnerung war dann über diese Studien deutlich unterschiedlich. Ja, weil die Leute halt nicht bis zum Ende Videos gucken.
Ja.
So, ne? Und das ist, das passiert halt in den seltensten Fällen, wenn es länger ist. Und deswegen, von wem ist es? Und das sind halt Dinge, die kannst du ganz
gut prüfen. Und ich glaube auch, dass man da, das kommt halt auch echt immer drauf an. Bist du neu auf dem Markt? Baller ein Logo, Alter. Kennt dich schon jeder? Lass es nicht in Vergessenheit geraten.
Korrekt.
Willst du, dass die Leute sehen? Pack's dahin, wo sie auf jeden Fall gucken.
Ja, und wenn, also so, Markteinführung kannst du davon ausgehen? Wahrscheinlich nicht. Also wenn du als Marke nur auf den Markt kommst.
Und das ist ja auch so, wenn, ja, ich hatte das auch letztens wieder irgendwas, es gab ja so lange die Diskussion darum, so ja, Leute wollen keine Werbung sehen und so. Ich denke mir immer so, ey, wenn du Werbung machen willst, die Leute sind zu, die merken, wenn du Werbung machst. Ja, die merken auch, wenn du versteckt Werbung machst und so. Und das ist so, also ich meine, weißt du, ich meine, ich spiele ja selber in diesem ganzen Game hier mit.
Ja.
So. Und ich möchte mich da auch gar nicht rausnehmen oder glaube nicht, dass ich da irgendwie besser bin, habe für mich meine Spielposition gefunden. Aber manchmal finde ich das schon ein bisschen ulkig, wie halt so Dinge total schlecht geredet werden, andere Dinge dann wieder total gut. Und je nachdem, wie sich Plattformen entwickeln, wie sich das Verhalten der Leute entwickeln, klar entwickeln sich dadurch auch die Sachen, aber das ist immer dieses, boah, keiner, also TikTok hat irgendwann mal gesagt, ja, keiner will Werbung irgendwie sehen oder so, die Leute sind für Unterhaltung da, dann haben die Leute versucht, dann haben die so nur noch unterhalten, dann dachte ich mir so, Digga, das ist auch ganz schön weit weg, so, ich immer dieses, es ist, ich weiß nicht, man braucht irgendwie einfach ein Gefühl dafür und ich finde auch, einfach mal in die Fresse Werbung zu geben, so, du kannst auch ein Video machen, wo du einfach sagst, ey, bei XY bekommst du das günstigste Auto. Du musst jetzt nicht 200 organische Content-Pieces darüber machen. Klar, es ist besser, wenn die Leute da, die schon mal gesehen haben, dir vertrauen, wenn du es auch beweist und so. Es gibt 1000 Gründe, die dafür sprechen, aber ich finde es auch einfach mal schön. Und deswegen, also mir ist dein Logo macht irgendwas nicht besser und nicht schlechter. Weißt du, auch diese Diskussion überhaupt zu führen, wenn jemand glaubt, das Logo macht den Content besser oder so. Glaube ich nicht. Macht's den Content schlechter? Glaube ich auch nicht.
Nein.
Ist es, will ich, dass die Leute mein Logo sehen, dann muss ich es reinhauen und darf ich es halt nicht verstecken. Also weißt du, ich meine, irgendwie liegt es
doch so. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt eine Connection zu schaffen, Wiedererkennungswert zu schaffen. Aber das macht den Inhalt, der eigentlich gezeigt wird, ändert das natürlich nicht. Ja?
Nein, also ich finde so, das macht's, also man muss sich einfach bewusst werden, was will man in dem Moment, was sollen die Leute sehen, an was sollen sie sich erinnern?
Ich finde die Frage irgendwie, also die Aussage irgendwie, keiner will Werbung sehen, ja, super, am besten noch unpopular opinion davor, keiner will Werbung sehen.
Yeah.
Ja, wenn ich die Leute frage, willst du Werbung sehen, sagt jeder, er will keine Werbung sehen, weil die Assoziation, die damit aufgeht, wird halt im Wesentlichen mit störender Werbung zusammengesetzt. Aber Fakt ist auch, und das ist ja, das ist keine Meinungsfrage, sondern es belegbar ist, über dass du über die Frequenz sowas wie Haltungsänderung erzielen kannst.
Das heißt, also, ich will auch niemanden davon überzeugen mit meiner Werbung, dass die Person danach sagt, ich guck jetzt gerne Werbung. Quatsch. Das ist immer so, ja, das ist die beste Werbung, die ich je gesehen habe. Ist mir scheißegal. Kaufst du danach bei mir? Erinnerst du dich an mich? Ja. Findest du mich besser? Magst du mein Produkt? Wie auch immer. Also das ist so, wie du schon sagst, so, dass wenn ich das Ziel hätte, die Leute zu überzeugen davon, dass Werbung cool ist und sie gehen jetzt in Werbung, den Film, 2 Stunden und zahlen dafür 20 Euro, um ins Kino zu gehen, ohne Popcorn, aber mit einem Kaffee, nur einem Kaffee, dann ist das fein, wenn das mein Produkt ist. So, aber ansonsten ist das wirklich so oft auch absurd, wie man, ja, was es da für Diskussionen einfach auch darüber gibt. Ich finde es fair, dass die geführt werden. Du musst ja über Dinge reden, aber manchmal. Aber
ich finde es zum Teil wirklich einfach naiv, ehrlich gesagt, weil du hast gesagt, es soll ja was passieren. Es ist ja nicht in jedem Fall, oh, ich habe es gesehen, ich kaufe es jetzt, sondern es ist ja ein, am Ende ist es ja ein Beziehungsaufbau. Der kann in einem Kauf gipfeln, aber am Ende ist, sagst du, hey, ich als Marke bin übrigens hier und ich lächle dich an und vielleicht lächelt die andere Person zurück oder eben auch nicht. Vielleicht wird sie neugieriger und dann ist sie, kannst du anfangen an eurer Beziehung zu arbeiten. Aber die Erwartungshaltung an eure Beziehung ändert sich ja auch, ne? Also, damit sie dir vertrauen kann, müssen Dinge passieren. Das ist ja nicht zwangsweise in einem Schritt passiert. Und das hängt damit zusammen, was du zeigst. Also, gibst du Gründe, deswegen sind ja Kampagnen auch so aufgebaut, du zeigst irgendwie noch Bewertung von anderen, zeigst irgendwie den Social Proof, irgendwie wir haben Siegel oder irgendjemand anders äußert sich oder sonst was da und Vertrauen wächst auch über Frequenz, das heißt, wenn du einer Marke häufiger begegnest, dem kann sich auch keiner widersetzen, dann wird diese Vertrautheit auch dafür sorgen, das sind halt unterschiedliche Mechanismen, aber du kannst nicht ab dem ersten Tag sagen, wie gesagt, erinnern sie sich überhaupt bewusst. Das ist ja zum größten Teil funktioniert dieser Prozess erstmal auf einer unterbewussten Ebene. Und ab dem Moment, wo du diese Bewusstseinsschwelle überschreitest, da ist das Game ja schon halb oder dreiviertel gewonnen, ja. Also das ist dann, ich finde, die Diskussion negiert manchmal auch einfach komplett wissenschaftliche Erkenntnisse, die über Jahrzehnte aufgebaut sind, über Studien belegt und so weiter. Es funktioniert. So, und
Werbung funktioniert.
Ja, es ist so dumm sind die alle gar nicht, die das über Jahrzehnte gemacht haben.
Ja, ich glaube auch, wie gesagt, ich glaube auch immer so, die Leute sind auch nicht, also wir gehören ja dazu.
Ja.
Wir denken alle mit und manchmal finden wir was cool, manchmal finden wir was nicht cool und manchmal überzeugt uns vielleicht doch die ein oder andere Werbung davon, dass es cool ist. Manchmal sehen wir irgendwas und befassen uns dann selbst damit und schauen, ob das cool ist und finden es dann cool. Ja, also auch wenn man es nur einmal, also das ist ja auch so eine Sache, wenn ich durch Berlin fahre mit der U-Bahn irgendwie so vom Kotti zum Neulendorfplatz und so und sehe überall irgendwelche gelben Fausthandschuh-Graffitis so und sehe die jeden Tag 10-fach so, werde ich irgendwann mich fragen, was ist das überhaupt und werde es vielleicht auch mal googeln so. Und das glaube ich bestätigt auch nochmal so dein Frequenzding, wenn man ständig irgendwas sieht, am Anfang noch unbewusst, aber irgendwann merkt man es dann und dann sieht man es nochmal und nochmal und nochmal und dann wird man auch schon aktiv, wenn man zumindest Interesse daran hat. Wenn jetzt für Schmierer, wenn du jetzt siehst, denkst, das sind Schmierereien und Schmierereien interessieren dich nicht, außer um beim Ordnungsamt anzurufen oder was weiß ich was, fein, aber für jemanden wie mich, der dann sich so denkt, so, okay, wer macht das hier eigentlich die ganze Zeit? Oder was sind das für komische Schriftzeichen, die ich hier überall in der Stadt sehe? Der kauft sich dann danach vielleicht auch mal Merch von irgendeinem Schmierer, so von einem Schmierfink. Das ist schon super spannend.
Aber du sagst ja auch, ne, du läufst durch die Stadt und das ist eigentlich schon ein bisschen ähnlich wie ein Feed oder sonst was da. Das heißt, du hast eigentlich unfassbar viele Sinneseindrücke, aber du wirst nur einen ganz kleinen Teil davon bewusst wahrnehmen. Und ab dem Moment, ab dem dir jetzt das Graffiti das erste Mal aufgefallen ist und wenn die sich wiederholen, wirst du sie überall sehen. Und auch das ist einfach ein Effekt, den du nicht wegreden kannst. Oder wenn du dir überlegst, du kaufst jetzt Auto X, überlegst du darüber nach und plötzlich stehen die Dinger überall, ne? Die waren vorher genauso da, die sind nicht in höheren Frequenz da. Und das ist einfach, wie verarbeiten wir Reize?
Irgendwann blendest du es dann vielleicht auch wieder aus, wenn dich genug damit befasst hast oder dein Verlangen gestillt hast.
Aber das Erste, ne, wir denken jetzt immer, wenn wir über Werbung oder über diesen Content sprechen, das Erste, wir denken immer schon bis zum Ende und dann kaufen die und so weiter. Aber das Erste ist ja überhaupt nur, dass wir irgendwie diese Bewusstseinsgrenze überhaupt erstmal durchbrechen, ne? Dass du sagst, dann kannst du dich immer noch entscheiden, dann kannst du sagen, ist diese Beziehung, dann hast du als Marke jetzt, Marke Dan hat zugewunken hier, ey, und im Wesentlichen dem ignoranten Alexander hast du jetzt über 2 Wochen lang zugewunken auf der Straße und irgendwann sieht er dich, so, und dann ist ja das erste Ziel ist ja schon mal erreicht, So. Und plötzlich denke ich, ja, den siehst du irgendwie im Nachgang, sagt man hier, den habe ich schon öfter gesehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt einen Kaffee trinken gehen. Das ist dann die Entscheidung der Nacht. Ab dann bist du im Vertrauensaufbau noch weiter und so weiter. Aber man denkt ja immer schon so, wie kommen wir zum Kauf und so weiter. Aber es sind halt mehrere Steps. Du musst ja erstmal sagen, überhaupt auch mal auffallen. Weil in dem ganzen Feed, ne, wenn du der Werbetreibende bist, fällt dir deine Werbung auf. Aber wenn du mal guckst, und sei es auf LinkedIn oder sonst was da, und dann gehst du mal eine halbe Stunde zurück und dann, wie viel erinnerst du dich jetzt noch, was du gesehen hast? Und dann ist, also wenn dein Hirn ist wie meins, dann ist die Antwort,
boah. Also grundsätzlich bei LinkedIn, also ich weiß, das war keine Frage von dir, aber Werbung bei LinkedIn blende ich schon stark aus.
Ja, weil wenn sie irrelevant ist für dich, es ist ja trotzdem ein Punkt, nun bist du jetzt auch mal, was wäre für dich relevant? Du wirst ja von Werbung erreicht wie alle anderen, aber offenbar erscheint dir alles
irrelevant. Meistens irgendwas mit Steuern oder so. Alles, wo, wenn ich es nicht mache, in den Knast gehen muss, ist für mich relevant. Der Rest versuche ich auszublenden. Aber bevor wir jetzt über Steuern reden, sag mal, wie sieht's denn dieses Jahr auf dem Adscamp eigentlich aus? Also, weil es mich auch interessiert. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Wahrscheinlich gibt's noch keine Agenda.
Nee, es gibt noch keine Agenda. Aber es gibt natürlich intensive Gespräche, wie es so schön heißt. Und also nach jedem Adscamp ist es so, dass wir natürlich einmal ein bisschen so Bilanz ziehen. Okay, was hat jetzt wir haben unterschiedlich große Räume, hat das irgendwie hingehauen, hat das vom thematischen Mix her hingehauen, wovon brauchen wir eigentlich mehr, wovon brauchen wir weniger, also schon was immer da ist und welche Neuerungen sind auch da, dass wir sie nochmal vertreten können. Und ich meine, es ändert sich von Jahr zu Jahr natürlich in dieser Branche recht viel, aber die grundsätzlichen Themen, seit ein paar Jahren kommt das Thema KI halt verstärkt hoch. Seit einigen Jahren kommt das Thema eben Creative Produktion und wie kann man das gewährleisten und wir brauchen eigentlich alle mehr geilen Scheiß, wie kann man da hin und wie kann man Leute enablen, das zu machen, und das ist vielleicht ein Thema, das dir auch liegt, immerhin warst du zweimal auf zu diesem Thema da, und das wird natürlich auch, das fällt jetzt ja nicht weg kurzfristig, ne? Also wir sondieren gerade und die Agenda wird sich jetzt in den nächsten paar Wochen schon ein Stück weit füllen, aber ich kann dir leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viele Details sagen.
Okay, ich dachte jetzt so, ich bekomme hier irgendwie gleich ein Angebot oder sowas. Ne? Nee, ich wollte einfach nur ein Angebot haben von dir an der Stelle. Oh,
dann kannst das habe ich aber wegignoriert.
Ja, ich merke schon so. Weil du es auch gerade wieder mit KI hast, da hattest du, ich habe letztens mit einem Kumpel geschnackt so, und ich wollte mir das heute auch nochmal anschauen. Kennst du dieses Notebook LM von Google? Digga, musst du mal ausprobieren, wahrscheinlich die ganzen Nerds da draußen kennen das schon und ich war wieder viel zu spät dran, kannst du so Zusammenfassungen etc. machen lassen, aber was ich so krass fand, du kannst es dann auch sprechen lassen und das in so einer Podcast-Form mit echt super guten Betonungen und echten Personen davor, also Notebook LM, weil es mir gerade wieder hoch aufgeploppt ist, das muss ich mir auch noch mal angucken, das hat mich richtig überrascht, weil ich schaue mir ja recht viele KI-Tools an und besonders wenn es um Videos geht und so, oftmals habe ich da noch keinen großen, wie heißt das, Use Case oder so, weil ja, es einfach länger braucht, momentan noch. Also wie gesagt, ich finde es alles gut, wie das Ganze sich entwickelt so, und die ein oder anderen Tools nutze ich auch, aber wenn es so wirklich um Videoprodukte, ich setze mich halt jetzt nicht hin und mache irgendwie bei Midjourney ein Bild, prompte mir ein Bild, pack das dann bei Runway rein und lass das dann, weißt du, wie ich meine, das ist so am Schluss denke ich, Digga, absurd. Außer ich würde jetzt nur über KI-Tools sprechen, da muss man das natürlich ausprobieren, aber dieses Notebook LM-Ding, das hat mich hart geflasht hier. Mein Kumpel Paul saß da und meinte so, ey, tipp da was ein, und das hat sich wirklich, also es ging um Voice und soweit ich mich erinnere, auch wird dann auch ein Video dazu gemacht mit zwei Avataren und du kannst dann da auch noch so fragen, du kannst dich dann quasi da so rein, wie ein Hörer, ja, ein Zuhörer, der sich noch reinschaltet und noch eine Frage stellen kann, und auf Basis eines Artikels, den du vorher reingespeist hast oder so, antworten die da drauf, und das aber mit einem guten Flow, also mit einem guten Sprechfluss oder Sprachfluss, das hat mich richtig geflasht, so. Also hoffentlich brauchen wir das hier bald nicht mehr wirklich machen, sondern es gibt tolle KI-Modelle, die das auf jeden Fall für uns übernehmen und auch mit schönen Pausen und einem tollen Sprachfluss. Wollte ich nur mal gesagt haben, Notebook LM, wenn das irgendjemand hören sollte, probier das mal aus. Ich fand's krass.
Wenn du auf das Thema jetzt so guckst, also jetzt so dieses schöne Ausblick-Ding, ne?
Ja.
Also du hast schon gesagt, hier, ich setze mich nicht hin, mache hier mit Midjourney Bild und animiere es dann.
Ich will es auch nicht schlecht reden, ne? Das geht alles super so. Es ist nur für mich momentan
kein Anwendungsfall gerade. Aber ich meine, wir in regelmäßigen Abständen spricht man darüber, es kommen neue Tools auf, die Menge der Tools führt, glaube ich, auch dazu, dass Leute sagen, ach, noch eins und so weiter. Aber trotzdem, die technischen Möglichkeiten wachsen ja. Und das, was ihr macht, ist ja auch, also es lebt ja einmal natürlich von der Kreativität, die ihr habt, aber ja auch das Thema, wie setzt ihr um und wie passgenau ist das? Und das sind ja schon eher hochwertige, das sind hochwertige Sachen. Punkt.
Ja.
Ja? Siehst du die KI auf euch zueilen, dass es tatsächlich als vollwertiges Tool auch im Bereich Bewegtbild, Generierung?
Ja, du, also wir nutzen ja auch schon teilweise für kleine Effekte etc. KI-Tools, um mal etwas wo man jetzt selbst irgendwie bei mit den Adobe-Produkten einfach länger dran sitzt oder so, dann weiß man auch, okay, pass mal auf, das ist vielleicht nicht perfekt. Aber es reicht vollkommen aus und haben auch Videos gemacht, wo wir Pika Art benutzt haben und sonst wie was. Also ich finde das toll. Nur meistens, also weil du es auch schon gerade erwähnt hast mit den vielen Tools, meistens lohnt sich es dann einfach ein bisschen zu warten, bis es bei Adobe mit drin ist, in irgendeiner Form, ja. Also Adobe Firefly ist jetzt nicht der absolute Shit so, aber auch das wird sicherlich besser, wenn es noch um Bildgenerierung geht. Und wenn man sich das mal anguckt, was die ganzen Adobe Creator da schon alles so zeigen, was da so in Zukunft passiert, freue ich mich tierisch drauf, das auch alles nutzen zu können. Also, und was bei uns zum Beispiel häufig auch verwendet wird, sind natürlich solche Sachen, wie dass wir Räume vergrößern bei Talking Head Videos, um, wenn nicht genügend Headspace da ist, um, wie heißt es nicht, Autofill, aber dass man einfach, ja, quasi den Raum ein bisschen vergrößert und das mit einbaut. Also sowas wird schon viel benutzt. Wahrscheinlich merkt man es schon fast gar nicht, wie häufig man jetzt doch KI-Tools verwendet. Und ja, ich freue mich da tierisch drauf.
Ich meine, du hast natürlich die Dinge, die offensichtlich sind, wie du lässt bewusst etwas verändern, wie Raum oder sowas. Du kannst ja auch, wir erleben es ja auch schon alle bei sowas wie Stimmanpassung. Ne? Also die muss ja nicht mehr verändern, sondern einfach die Qualität verbessert, gleichbleibendes Niveau und so
auch
weiter.
Auch das, ja.
Das ist ja auch schon eigentlich da genauso getriggert. Aber in meiner Wahrnehmung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger, aber ist das nachdem wir am Anfang über CapCut gesprochen und Canva und so weiter, eigentlich so Tools, die so eine Demokratisierung des Zugangs, so wie kannst du einfacher mit dem Thema Grafik oder Bewegtbild umgehen? Und die letzte Hemmschwelle ist ja sozusagen die dafür, also jemand wie mich, der auch Canva noch kaputt machen kann, also der auch es schafft, damit nichts Vernünftiges hinzukriegen, ist ja eigentlich so, dass das Interface sich nochmal vereinfacht, dadurch, dass die Maschine Dinge noch mehr für dich übernimmt, ne? Im Aufbau, in der Gestaltung.
Also ich glaube auch nicht mal, dass das, also es ist mittlerweile, gibt es schon so viele einfache Möglichkeiten, Inhalte zu generieren, ob jetzt mit KI oder durch einfache Vorlagen, die von einem Menschen erstellt wurden. So, ich hatte das letztens auch in einem Gespräch. Für mich ist immer, am Schluss muss irgendjemand entscheiden, finde ich das, stehe ich hinter der Qualität des Inhalts oder des Produktes. Und wer entscheidet das? Das ist momentan, muss eine fähige Person noch da sein. Klar, als ich jetzt mit dem Bruder meiner Freundin gesprochen habe, der bei einem großen KI-Unternehmen in Deutschland, kann sich jeder vorstellen, wer das ist. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das größte KI-Unternehmen in Deutschland, arbeitet. Der sagt halt so, ja, man könnte natürlich auch, um Faktenchecks zu machen und Quellen zu checken, mehrere LLMs gegeneinander laufen lassen, wo der eine das andere nochmal checkt. Also sowas ist rein technisch schon möglich. Ja. Aber am Ende des Tages ist momentan noch so der Punkt und das macht's halt, die Produktion ist einfacher, aber die Freigabe oder der Qualitätscheck, der muss irgendwie noch durchgeführt werden. Und dafür braucht's momentan meiner Meinung nach noch eine Person, die einen gewissen Erfahrungsschatz hat, die vielleicht auch den Geschmack hat, der getroffen werden soll, wie auch immer. Sowas kann man sicherlich auch sich hinbasteln, ja, also ein Avatar von sich selbst oder einen Klon, der das dann für einen selbst macht, aber da brauchst du wiederum die Skills für. Und das ist, glaube ich, momentan noch so diese größte Krux, dass, also mit dem ich auch hadere. Ich schaue mir dann was an, also guck mal, wenn ich jetzt von einem, ich weiß, wir sind schon fast über der Zeit, aber wenn, ich habe nichts dagegen und ich mache das ja selbst, wenn Skripte mit ChatGPT verbessert, bla bla bla, geschrieben, verbessert, sonst wie was. Aber am Ende des Tages, es gibt halt viele Leute, die tragen da ein, schreibt mir einen LinkedIn-Beitrag zu XYZ, dann kommt da was raus und die denken, das ist geil. Und oder übernehmen das 1:1 und das ist meistens scheiße, was da rauskommt.
Ja, weil das,
und da muss man sich halt hinarbeiten und dann sagen Leute, ja, da musst du halt genauer prompten. Ja, da musst du aber auch wissen, in welche Richtung. Und du musst trotzdem am Schluss entscheiden, habe ich jetzt gut gepromptet? Feiere ich das Ergebnis? Hat das die Aussage, die ich haben will? Hat das die Wirkung, die ich haben will? Vermittelt das den Vibe, den ich haben will? Ist das markenkonform, wie auch immer? Und dafür braucht es noch jemanden. Das ist das, was mich richtig nervt. Ich will eigentlich irgendjemanden haben, der das so wie ich im Kopf dann einfach freigibt, abnimmt und sonst was. Das.
Aber es zeigt halt deutlich, finde ich, bei wenn du Menschen hast, die erfolgreich relevanten Inhalt für solche Plattformen bereitstellen, wie viel Zielgruppenverständnis, da eigentlich implizit mitgegeben wird, auch Fachkenntnis zum Teil, und die sich, und es wäre erschütternd auch, ehrlich gesagt, wenn das Game so einfach wäre, dass du sagst, bitte schreib mir einen relevanten LinkedIn-Beitrag zum Thema X, also dass das generisch sein muss. Es sagt nichts über dich aus, über deine Positionierung aus, es sagt nichts über die, du hast keine Informationen über die Zielgruppe gegeben, wie soll sie reagieren, was soll dadurch passieren, was ist das Vorwissen, mit dem sie reingehen. Das sind alles Sachen, die hast du eigentlich im Kopf, wenn du einigermaßen professionell damit umgehst, aber die Erwartungshaltung, das müsste die Maschine doch von selbst wissen, ist halt, dann entwerte ich ja mein eigenes Wissen und meine eigene Positionierung in dem Ganzen, ja. Wenn ich sage, es ist so einfach, meine qualitativ hochwertige Leistung zu ersetzen. Ich glaube das selbst, dass ich mit einem 2-Zeilen-Prompt eigentlich alles, was mich ausmacht, hier der Maschine rübergeben kann. Das ist für mich auch ein bisschen, also da macht man sich doch selber kleiner als es.
Ja, und aber jetzt ohne auch mich selbst zu groß zu machen, ich glaube, das ist schon möglich, aber ja. dieser Transfer von hier im Kopf und wie fühle ich mich heute, wo will ich denn hin damit, bis in dieses System rein, ist momentan für mich einfach noch zu schwierig. Man kann viele Sachen, viele Gefühle, viele Dinge kann man nur schwer in Worte fassen. Ja, das ist nicht nur so, wenn man eine KI promptet. Und das ist momentan einfach noch so ein Problem. Und du kannst auch drauf scheißen, ne? Du kannst diese Dinge raushauen. Es gibt immer einen Dümmeren am Platz, der das feiert und nicht hinterfragt, ne? Aber wenn du halt sagst, okay, pass mal auf, ich habe so einen gewissen Anspruch, und soll jetzt nicht heißen, dass das andere keinen Anspruch hat. Wenn dein Anspruch das ist, dann ist es fein. Aber für mich ist das immer noch so ein bisschen schwierig, und es hilft mir Hammer weiter, immer wieder. Aber am Schluss muss ich trotzdem immer Hand anlegen und dann noch mal.
Siehst du wie ein Sparringspartner.
Ja, genau.
Weißt du, der macht einen Vorschlag, und vielleicht ist der jetzt gerade so, dass du sagst, ja, nicht ganz, aber man kriegt ja schon viel Inspo. Ja, so
Inspiration und Impuls, und es ist schon mal was da. Dafür finde ich das gut.
Das ist doch versöhnlich.
Ja, schön, oder? Haben wir das auch nochmal. Und jetzt sorgen wir noch dafür, dass CapCut wieder kostenlos für alle wird, ich weiterhin Tutorials scheppern kann, die Tutorials die Leute interessieren, die interessierten Leute dann zum AdScam kommen und dort einen Vortrag von mir sehen, nachdem du mich eingeladen hast. Dann ist doch die Welt wieder gerade. Ey, ich glaube, wir sind durch, oder? Darf ich mich bedanken schon für die Einladung, oder hast du noch Fragen an mich?
Nee, ich habe keine Fragen mehr an dich, wollte mich aber eigentlich bei dir bedanken, dass du dabei warst.
Ja, selbstverständlich. Ich fahre jetzt in den Baumarkt und kaufe Stangen, um Molton aufzuhängen, damit ich irgendwann mal mir so ein bisschen Büro besser einrichten kann. Sitze ja hier gerade im Wohnzimmer.
Ja, es geht mir ähnlich. Ich hoffe, ich halte die ganze Zeit übrigens einen Schrank fest, damit der nicht umkippt, wo das Mikro dran ist.
Sehr gut. Man ist nicht aufgefallen, wirkt nicht angestrengt.
Ja, das ist doch gut. Dan, ich danke dir, wir sehen uns in...
Jetzt hättest du es fast gesagt, so. Ja, jetzt. Wir sehen uns irgendwann wieder im Podcast. Alles fein, ey, danke nochmal für die Einladung, Alexander, ja, und schöne Grüße an die ganze Truppe bei dir.
So, vielen Dank auch draußen, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr gesagt habt, hey, das war ja ganz interessant, oder ich konnte dem gar nicht folgen, ich habe noch Nachfragen, den Dan kann man auf LinkedIn sehr einfach finden, doch auf allen anderen Plattformen. Wenn ihr sagt, boah, das war richtig Hammer, bewerten kann man Podcasts auch, das ist voll spannend. Auf den üblichen Plattformen findet ihr normalerweise kleine Optionen, wo ihr sagen könnt, hey, mein Leben wurde besser, weil ich diesen Podcast gehört habe. Und wenn ihr sagt, hey, der wurde so gut, da brauche ich mehr davon, kann man die Dinge auch abonnieren. Voll fancy. So, und wenn ihr sagt, ich habe das im Detail nicht ganz verstanden, dann wäre das Ticket fürs AdScamp vielleicht doch ganz gut. AdScamp.de kriegt ihr noch Tickets. Vielen Dank. Tschüss.
vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.